Und mit so einer Einführung, dann glaubt ihr wahrscheinlich, dass ich die Geschichte von Jona erweitere. Aber nee, heute nicht. Ich habe nämlich einen anderen Bibeltext, die ich gerne mit euch lesen möchte. Nicht nur die Geschichte von Jona spricht ja da von Unfrieden, sondern es gibt ja so einige andere Stellen auch in der Bibel, wo über Unfriede gesprochen wird. Und zwar, dieser Text ist von 2. Mose, Kapitel 16, Versen 1 bis 3. Einige von euch sagen dann direkt, ach ja, das weiß ich ja schon. Das ist die Geschichte von Israel. Genau. Also, ich lese vor, 2. Mose, Kapitel 16, ab Vers 1. Alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehörten, zogen von Elim aus weiter am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Und bald fingen die Leute wieder an, sich über Mose und Aaron was? Zu beschweren. Sie stöhnten. Ach, hätte der Herr doch in Ägypten, uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in die Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Erst wenige Wochen sind vorbei. Erst wenige Wochen ist die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei her. Davor war ihr Leben als rechtslose Sklaven Realität. Die haben arbeiten müssen. Sehr hart. Und wahrscheinlich nicht viel davon dafür bekommen. In Ägypten ist Israel zu einem Volk geworden, weil davor war es ja nur, die Bibel, die ihren Bibel richtig kennen, die wissen das, waren es ja nur 70 Leute, die zu Ägypten gegangen sind. Und in Ägypten sind die Israeliten wirklich ein Volk geworden, ein großes Volk. Es gibt dazu unterschiedliche Meinungen, wie lange die Israeliten dort waren. Aber sehr wahrscheinlich, das ist jetzt einer der Meinungen, sehr wahrscheinlich ein bisschen länger als 200 Jahre. In 2. Mose finden wir diese Geschichte ja. Im 2. Mose, 1. Kapitel, lesen wir auch, wie das Volk gewachsen ist. Und bei einer Wachstumsrate von 4,9%, das entspricht etwa der derzeitigen Wachstumsrate in einzelnen Ländern in Afrika. Aber bei dieser Wachstumsrate wären nach ungefähr 200 Jahren die ursprünglichen 70 Menschen zu einem 2-Millionen-Volk herangewachsen. Und das wiederum entspricht, was wir in 2. Mose Kapitel 12, Vers 37 lesen, wo der Rede ist, von 600.000 Männern mit ihren Frauen und Kindern dazu. Also, wenn man von einer Flüchtlingskrise spricht, dann können wir hier mit Recht sprechen. Von einer Flüchtlingskrise, nicht wahr? Weil, stell dir doch vor, das Volk, die Bevölkerung in Ägypten im Neuen Reich, wie das damals hieß, zur Zeit, wo Israel so gewachsen ist, betrug schätzungsweise, schätzungsweise 3 bis 4,5 Millionen Einwohner. Kannst du dir vorstellen? Wenn es 4,5 wäre, ja, das ist ja noch der günstige Fall, 2 Millionen sind dazugekommen. Da kannst du ja mit Recht sprechen von einer Krise, oder? Oder zumindest von einem Wachstum. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ägypter sich bedroht gefühlt haben. Ich kann mir vorstellen, warum sie dann doch irgendwo als Sklaven behandelt wurden, weil ja, die dürfen doch nicht über uns hinauswachsen. Und ganz ehrlich, so ein Ausmaß muss katastrophal sein. So können wir aber verstehen, warum die Ägypter es als eine große Bedrohung angesehen haben, dass dieses fremdes Volk jetzt in Ägypten wohnte. Und unter Mose, wir kennen ja die Geschichte, unter Mose wurden die Israeliten dann aus Ägypten geführt. Und es gibt im ganzen Alten Testament kein Ereignis, das häufiger erwähnt wird und freudiger besungen wird als diese wunderbare Errettung. Die Befreiung aus dem Land Ägypten, das war das Ereignis für das Volk Israel, auch der Anfang vom Volk Israel. Aber Fakt sind diese, die ich gerade gelesen habe, diese überlieferte kollektive Worte derer, die das erlebt haben. Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Treiben uns als neutrale Leser diese Sätze nicht in der Fassungslosigkeit? Viele Jahre lebten sie unter miserablen Bedingungen als Sklaven in Ägypten. Sie wollten doch eigentlich alle schon längst weg da. Das waren nicht die Umstände, unter welche sie leben wollten. Und jetzt wird so schnell geklagt und gesagt, ach, bitte lass uns zurückgehen. Aber ganz ehrlich, die Frage, die ich aber spannender finde, ist nicht so sehr die Frage, was für 4000 Jahre passiert ist, sondern bedenken wir stets, das Volk Israel ansehen, heißt uns ansehen. Das, was mit dem Volk Israel passiert ist, in bestimmter Art und Weise, gehen wir alle immer wieder durch solche Ereignisse. Das auserwählte Volk Gottes, selbst die Gemeinden Jesu, du und ich, wir sind gegen ein Virus nicht immun. Das Virus der Unzufriedenheit. Und ich bin mir nicht so sicher, welches Virus schlimmer ist. Das Coronavirus oder das Virus der Unzufriedenheit. Ja, wie die Regierung damit umgeht, mit Corona meine ich jetzt, das ruft ja immer wieder so Unzufriedenheit auf. Na? Wie der Herr Scholz sich entscheidet, was jetzt im Herbst zu tun, da ist ja sehr viel Unfrieden. Oder ich komme ja aus Hamburg, na, und wie der Senat in Hamburg mit ihren Regeln umgeht, ja, weiß ich nicht, ob das noch jetzt so richtig ist. Na? Oder wie Herr Tschentscher, der Bürgermeister, sich da entscheidet und so streng die ganze Zeit gewesen ist in Hamburg. Ich weiß es nicht. Oder lass uns doch mal ein bisschen näher kommen, wie der Gemeinderat umgeht mit Punkt, Punkt, Punkt. Oder der Pastor, was er davon macht, ne? Wie viel Streit, frage ich mir dann. Wie viel Missgunst, wie viel kleinere und größere Fäden leben in unsere Gemeinden, in unsere Freundeskreise, in unsere Familie, weil wir diese Unzufriedenheit an unserem Herz zulassen. Es fällt uns schwer, unsere Unzufriedenheit zuzugeben, zumindest wenn wir verstehen, dass wir selbst das ändern können. Wenn wir selbst dran sind, hier mal Änderungen durchzuziehen, das ist etwas, was ich nicht hören möchte. Das fällt mir schwer. Und ja, ich bin ehrlich, ich bin unzufrieden in einige Teile, in einige Sachen in meinem persönlichen Leben. Ich bin damit unzufrieden, weil ich nicht alles machen kann, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin auch damit unzufrieden, dass das deutsche Schulsystem, ich bin ja eigentlich, ganz offiziell nennt man das Niederländer, ich wollte sagen Holländer, aber wie das deutsche Schulsystem, dass das nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich haben möchte. Ich bin ja auch nicht nur Pastor, sondern ich habe auch eine Ausbildung gehabt als Grundschullehrer. Ich weiß ja ungefähr, wie das laufen sollte. Und dann merke ich immer mal wieder, könnte doch besser, könnte doch so sein. Und da bemüht, also da bin ich auch in Gespräch mit der Schule und aus dieser Unzufriedenheit, gut, ich höre auf, ich weiß, ich langweile euch wahrscheinlich, aber ich bin auch unzufrieden damit, was für eine Auswirkung Corona auf unsere, ich sag jetzt mal Harburger Gemeinde, was das getan hat. Vielleicht ihr auch, ich weiß es nicht. Ich hoffe dann nicht über Harburg, sondern über Lüneburg. Aber und das sind dann nur so einige Sachen, bei denen ich es mir traue, meine Unzufriedenheit auszusprechen, zu äußern hier euch gegenüber. Und wie oft sind wir, nachdem wir infiziert wurden, sofort noch fleißig auf der Suche nach Verbündeten. Wir drücken unsere Unzufriedenheit gegenüber anderen aus. Und oft spritzen wir damit ein kleines bisschen Gift in unsere Umgebung aus. Weil Unzufriedenheit ist genau wie ein Virus. Sie steckt an, nicht wahr? Wir suchen uns Verbündeten. Weißt du noch, hast du gesehen das? Wie könnte es damals zu dieser kollektiven Stimmung in Israel kommen? Versuchen wir, uns in die damalige Lage hineinzuversetzen. Können wir etwas lernen von der Situation, die vor 4000 Jahren geschah? Wie viel Getuschel beim Manna einsammeln, beim Tee trinken vor dem Zelt und auf dem Weg zum Opferdienst sind wohl nötig gewesen, dass ein ganzes Volk nach so kurzer Zeit ins Murren kommt. Es war nur eine kleine Unmutsäußerung, die dazu geführt hat, dass der andere sagt, ja, du hast recht, das Gefühl habe ich auch. Und dann kam einer dazu und verstärkte das Gefühl des Mangels. Und am Ende wollten sie zurück und konnten die Freude der Erlösung nicht mehr sehen. Nur wenige Wochen nach den Peitschhieben der Ägypter war alles verblasst. Ja, lasst uns reifer sein. Lasst uns gelassener werden und uns viel langsamer und besonnener äußern, nicht wahr? Das Volk Gottes, die Braut Christi, hat unsere Gemurre, unsere viele Gespräche auf der Suche nach Gleichgesinnten nicht verdient. Und Jesus erst recht nicht, geben wir dieser Art von Unzufriedenheit bitte keine Chance. Wir können den Fluch des Murrens brechen. Schwimmen wir also gegen den Strom. Weil das sollte aber auch eine bewusste Wahl sein. Ich entscheide mich, nicht mehr unzufrieden zu sein. Das ist gegen den Strom schwimmen. Weil klar, bin ich noch unzufrieden. Aber es gibt da Momente, wo ich dann sagen kann, ganz bewusst, okay, ich realisiere, ich bin unzufrieden, aber Schloss auf den Mund. Ich äußere meine Unzufriedenheit nicht. Nur ihm gegenüber. In meinem persönlichen Gebet. Auch nicht in das Gebet in die Runde, sondern in meinem persönlichen Gebet. Und das ist eine bewusste Wahl. Und damit schwimme ich gegen den Strom. Natürlich, das ist mir klar. Es ist nicht einfach. Aber sich bewusst zu werden, dass Murren unfair ist, ist hier, glaube ich, der erste Schritt. Und das können wir nur hinbekommen, indem wir uns bewusst dafür entscheiden, weniger zu klagen. Manchmal die klagende Gedanke einfach für uns zu behalten. Und ja, ich spreche hier zu mir selber. Ich weiß, ich bin eine Person, die schnell klagt. Ich äußere mich ganz schnell, vor allem, wenn ich glaube, es ist gerechtfertigt. Ich habe ein sehr hohes Rechtfertigkeitsgefühl. Na ja, gut, ich weiß, was ich meine. Ja, wo ich dann denke, das kann doch nicht wahr sein. Findest du nicht auch? Und ich bin schon auf dem Spur. Diese Herzeneinstellung ist für uns alle ein gewaltiges Problem. Weil sie, wie beim Volk Israel, unsere Gabe der richtigen Einschätzung blockiert. Unzufriedenheit ist eine Einstellung zu sich und anderen, bei der man sich unentspannt, mürrisch, unausgeglichen, frustriert und gereizt fühlt. Auch Unruhe, Konzentrationsstörungen, schlechte Laune und teilweise Aggressionen können dabei auftreten. Man ärgert sich über die eigene Lebenssituation. Man ärgert sich vielleicht über den Partner oder ist unzufrieden über sich selbst, mit seinem Aussehen, mit seinem Job, mit ihrem Job. Wir denken zwar, dass wir ein Recht auf unsere Beschwerden und unsere Unzufriedenheiten haben, aber leider stammen unsere kritischen Einschätzungen zu oft nicht von den wirklichen Verhältnissen, sondern mehr von den subjektiven Gefühlen und unseren negativen Einstellungen ab. Die Israeliten waren in Ägypten Sklaven. Das bedeutete, dass das Essen zum Beispiel rationiert wurde. Der Sklaventreiber stand mit der Peitsche hinter ihnen und ihre Kinder wurden einfach von sie weggenommen, um so bald wie möglich eingesetzt zu werden beim Arbeiten. Wie kamen sie nun drauf, innerhalb von einigen Wochen das als Paradies zu beschreiben? Auch wenn es ein fast chancenloser Blick ist, aber misstrauen wir bitte genau diesem Blick. Halten wir inne, so sei kein Israelit in diesem Sinn. Weil letztendlich Unzufriedenheit wendet sich gegen Gott. Wollte Gott doch nur, ... hätte Gott doch niemals, kann es sein, dass dieser Vers, das Vers in 2. Mose, tatsächlich dafür ein Bild ist, dass so manche unserer geäußerten Unzufriedenheiten sich in Wirklichkeit direkt gegen Gott wenden. Wir misstrauen ihm, dass er es gut mit uns meint, wenn wir über so manche unserer Umstände ins Murren geraten. Wir würden zwar auch sagen, ja, Mose und Aaron sind schuld, aber im Grunde ist es Gott gewesen, der seinen Job nicht richtig getan hat. Der hat ja Mose gerufen. Ellen White schreibt auch über diese Unzufriedenheit. Sie reicht zurück in der Geschichte. noch vor der Erschaffung des Menschen. Und sie schreibt, es ist ein Meisterstück der Täuschung Satans, den Geist der Menschen bezüglich der Dinge, die Gott nicht kundgetan hat und von denen er nicht will, dass wir sie verstehen sollen, am Suchen und Vermuten zu erhalten. Und auf diese Weise verlor Luzifer seinen Platz im Himmel. Er wurde unzufrieden, weil Gott ihm nicht alle Geheimnisse seiner Absichten anvertraute. Und er missachtete völlig das, was dieser ihm über seine Aufgabe in der ihm zugewiesenen erhabenen Stellung offenbarte. Und dann schreibt sie weiter, indem er die gleiche Unzufriedenheit in den Herzen der seinem Befehl unterstellten Engel erweckte, verursachte er ihren Fall. Und jetzt versuchte er den gleichen Geist auf die Menschen zu übertragen und sie ebenfalls zu verleiten, die klare Gebote Gottes zu missachten. Das Bild des Volkes Israel schenkt uns noch ein hilfreiches Warnschild. Wenn wir unsere Freude über unsere Erlösung verloren haben, dann kommt die Sehnsucht nach unseren alten Lebensumständen zurück. Es war doch viel besser, als ich das und das machte. Mag sie auch noch so verlogen sein. In diesem Sinne habe ich mir vorgenommen, vor einigen Wochen weniger unzufrieden zu sein über die jetzige Situation, worin wir jetzt so, ja, kann man sagen, nach Corona, aber zumindest im hoffentlich dann mal Endstadium des Coronas, habe ich mir vorgenommen, weniger unzufrieden zu sein. Als ich auch vor einige Wochen auf dem Willow Creek Leitungskongress war, ich war in Hamburg auf dem Übertragungsort, aber das tut nicht dazu, da habe ich die Vorträge genauso gehört, da bestätigte sich für mich wieder, dass es nach der Corona-Zeit fast alle Gemeinden ähnlich geht. Natürlich gibt es hier Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden, aber grundsätzlich haben alle Gemeinden es schwer, nach der Corona-Zeit zum alten Zustand zurückzufinden. Jetzt kenne ich nicht eure Herausforderungen als Gemeinde. Brauche ich auch nicht zu wissen, weil dann kommen wir wieder ins Unzufriedenheit, glaube ich. Aber ich glaube, jede Gemeinde hat so ihre Herausforderungen. Und am krassesten fand ich das Beispiel, was auf diesem Kongress gesagt wurde, von einer Nicht-Advent-Gemeinde, die innerhalb von fünf Jahren Zeit ungefähr, war der gewachsen zu einer Gemeinde, wo mehr als 3.500 Leute jedes Wochenende zum Gottesdienst kamen. Das sind dann viele Leute, die dann sagen, oh, das ist ja ein Erfolg, ne? Die haben vor allem die jungen Leute erreicht, die haben die Familien erreicht und das war ein großer Gottesdienst, jeden Sonntag in diesem Fall. Na, rate mal, nachdem sie einstellen mussten für Corona, was in ihren ersten Gottesdienst, diejenigen, die es gehört haben, bei Willow Creek bitte nicht sagen, aber rate mal, wie viele Leute in ihrem ersten Gottesdienst waren, nachdem sie wieder öffnen konnten nach Corona. 2000 oder 20, das ist näher dran. 28 von 3.500. Es hat mir was gezeigt und es hat mir bestätigt, okay, offensichtlich ist das eine der Wirkungen Corona gewesen. Warum auch immer, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Aber irgendwie hat Gott es zugelassen bis jetzt. Und ich kann mich natürlich dafür entscheiden, darüber unzufrieden zu sein. Natürlich, ich kann sagen, oh, das sollte doch anders sein. Aber letztendlich sage ich im Grunde damit, dass Gott daran schuldig ist. Letztendlich hat er es ja nicht verhindert, dass Corona über die ganze Welt ging. Und damit mache ich genau den gleichen Fehler wie Luzifer damals. Er wurde unzufrieden, weil Gott ihm nicht alle Geheimnisse seiner Absichten anvertraute. Auch ich muss damit leben, dass ich nicht alles verstehe. Und wenn ich das akzeptiere, brauche ich nicht unzufrieden zu sein. Und darf ich mich auf die Aufgabe konzentrieren, die Gott mir gestellt hat, eigentlich schon längst vor Corona-Zeit, sage ich jetzt mal. Und was ist die Aufgabe? Wir haben es heute Morgen auch im Bibelgespräch besprochen, anderen von ihm zu erzählen. Anderen zu zeigen, das hier ist mein Gott und der sorgt auch für dich. Der ist für dich da. Deswegen rufe ich dazu auf, lass uns nicht unzufrieden sein, sondern lasst uns probieren, Gottes Frieden auszustrahlen und damit andere mit der Botschaft der Liebe Gottes zu erreichen. Amen.